Deutschlandfunk, Wirtschaft und Gesellschaft.
Guten Tag und herzlich willkommen. Erfreulich ist immerhin, dass wir in einem Land leben, in dem die enorme Belastung der Bürgerinnen und Bürger durch stark steigende Energiepreise aufgefangen werden kann, wie auch die Belastung für Unternehmen keine Selbstverständlichkeit. Weniger gut ist zumindest erfahrungsgemäß der Weg zu einem Ergebnis. Wer bekommt wann was, in welcher Höhe? Dazu gibt es immer noch mehr Fragen als Antworten. Das Thema Energie war heute ein Schwerpunktthema im Bundestag. Wir berichten ebenso wie über die Digitalstrategie der Bundesregierung, die auch debattiert wurde. Außerdem im Programm unter anderem die Konjunkturprognose des Bundesverbandes der Deutschen Banken oder auch das Thema Leitzinsen. Und durch die Sendung begleitet sie Günter Hetzke. Doch zunächst zum Thema Energie. Neben der Bundestagsdebatte dazu gibt es neue Gerüchte über eine weitere Verstaatlichung. Mehr dazu aus unserem Hauptstadtstudio von Jörg Münchenberg.
Nach Uniper könnte offenbar auch der nächste große Gasimporteur verstaatlicht werden. Das berichtet der Spiegel ohne Angaben von Quellen. Demnach soll die sogenannte Securing Energy Europe, die frühere Gazprom Germania, vollständig vom Staat übernommen werden. Bereits jetzt schon steht SIFI, obwohl noch formal eine Tochtergesellschaft des russischen Gaskonzerns Gazprom, unter Treuhänderschaft der Bundesnetzagentur. Wirtschafts- und Klimaschutzminister Robert Habeck von den Grünen hatte die Maßnahme im April mit der Sicherstellung der Energieversorgung hierzulande begründet. Das Bundeswirtschaftsministerium wollte eine mögliche Verstaatlichung der Gazprom-Tochter nicht kommentieren. Auf Anfrage hieß es lediglich, derzeit liefen Gespräche über die Zukunft des Unternehmens. Allerdings hatte Habeck bereits gestern bei der Pressekonferenz zur Verstaatlichung von Uniper weitere Maßnahmen in Aussicht gestellt.
Der Staat wird, das zeigen wir ja, alles Nötige tun, um die Unternehmen immer stabil am Markt zu halten. Das gilt für Uniper, das gilt für die anderen großen systemrelevanten Unternehmen in Deutschland.
Wie der Spiegel nun schreibt, stehe der Einstieg des Bundes bei SIFI im Kontext mit der Rettung des Leipziger Unternehmens VNG ebenfalls ein wichtiger Gasimporteur. VNG steckt ebenfalls in finanziellen Schwierigkeiten und hat deshalb einen Antrag auf staatliche Unterstützung gestellt. Beide Unternehmen sind geschäftlich miteinander verbunden. Unterdessen geht der koalitionsinterne Zwist um die Zukunft der Gasumlage weiter. Habeck hatte angekündigt, dass die Gasumlage zwar zum 1. Oktober eingeführt, aber ihre rechtliche Zulässigkeit angesichts der bevorstehenden Verstaatlichung von Uniper noch einmal geprüft werden solle. Die FDP sieht dagegen keinerlei finanzverfassungsrechtliche Konflikte. Stattdessen müsse der Wirtschaftsminister jetzt schnell über die Umlage entscheiden, betonte heute Morgen im ZDF Fraktionschef Christian Dürr.
Robert Habeck, das muss man wohl so sagen, muss da jetzt schneller werden, damit wir keinen Zusammenbruch der Gasversorgung im Winter haben. Denn das ist eben keine Option. Und dass die Verbraucher das alles zahlen, dass einfach gestiegene Bezugskosten 1:1 weitergegeben werden, ist keine Option. Das können sich die privaten Haushalte in Deutschland nicht leisten.
Doch nicht nur bei der Gasumlage streitet die Ampelkoalition über den richtigen Kurs, sondern auch beim Umgang mit der Atomkraft. Die Union hatte heute per Antrag im Bundestag eine Laufzeitverlängerung für die drei noch am Netz befindlichen Meiler bis mindestens 2024 gefordert. Alles andere sei angesichts der Energiekrise verantwortungslos, erklärte der CDU-Abgeordnete Steffen Bilger.
Welches Signal senden wir denn aus, wenn wir uns in der aktuellen Krisensituation den Luxus leisten, Kapazitäten vom Netz zu nehmen, gleichzeitig aber europäische Solidarität in Energiefragen einzufordern? Kohlestrom aus Polen, Atomstrom, im Winter dann aus Frankreich und gleichzeitig eigene Kernkraftwerke abschalten, das ist doch wirklich absurd, meine Damen und Herren.
Habeck jedoch hat einen sogenannten Reservebetrieb nur für zwei Meiler bis April 2023 vorgeschlagen, der jedoch viele Fragen bei der Umsetzung offen lässt. Die Redner von SPD und Grünen verteidigten gleichzeitig den geplanten Ausstieg aus der Atomkraft der Union. So Umweltministerin Steffi Lemke von den Grünen gehe es bei ihrem Antrag ohnehin um etwas ganz anderes.
Als es darum ging, dass Ihr Gesetzentwurf nicht nur bis 2024 eine Laufzeitverlängerung ermöglichen möchte, sondern darüber hinaus. Sie wollen das Rad der Geschichte der Atomkraft in Deutschland zurückdrehen und das wird nicht passieren.
Bemerkenswert war an dieser Stelle dann der Auftritt der FDP-Abgeordneten Judith Skudelny, die im Namen ihrer Partei ebenfalls für eine Laufzeitverlängerung für die drei Atomkraftwerke warb, unter großem Beifall von CDU, CSU und AfD.
Jörg Münchenberg über die Energiedebatten unter anderem im Bundestag. Und wir bleiben beim Thema Energie und Energiequelle. Wie entwickelt sich der Gaspreis und woher kann Deutschland künftig Gas beziehen, wenn auf Gas aus Russland verzichtet wird? Kurzum, wohin sollten Kontakte geknüpft werden? Zu all diesen Fragen hat der Branchenverband Zukunft Gas eine Studie in Auftrag gegeben. Was der Blick in die Zukunft, in diesem Fall bis 2030, ergab, das erfasst jetzt Brigitte Scholtes zusammen.
Russisches Gas aus der Pipeline wird wohl auch in den kommenden Jahren nicht mehr oder nur beschränkt fließen. Ein niedriges Preisniveau wie 2018 ist nur zu erwarten, wenn zumindest teilweise weiter Gas aus Russland geliefert wird. Das ist ein Ergebnis einer Studie des EWI, des Energiewissenschaftlichen Instituts an der Universität zu Köln, die es im Auftrag des Branchenverbands Zukunft Gas erstellt hat. Bleibt das Gas aus, könnte man dieses Preisniveau erst 2030 wieder erreichen, wenn man entsprechend die Nachfrage reduziert. Gas aus Russland muss also ersetzt werden. Da gibt es zwar Pipelines auch aus anderen Ländern, aber die würden langfristig nicht für Entspannung sorgen können, sagt Studienleiter Erin Cham vom EWI.
Die pipeline-gebundene Importe aus Norwegen, Nordafrika und Aserbaidschan in die EU lassen sich nur noch im begrenzten Umfang steigern. Norwegen zum Beispiel kann seine Produktion voraussichtlich noch bis zum Jahr 2028 steigern, wird danach aber Produktionsrückgänge verzeichnen. Die Importe aus den nordafrikanischen Exportländern werden sogar voraussichtlich abnehmen, denn deren heimische Nachfrage steigt an.
Auch Katar würde keine Entspannung bringen, denn das arabische Land ist zwar zweitgrößtes Importland für Flüssiggas, also LNG, doch noch fehlen zusätzliche Kapazitäten. Und außerdem gibt es langfristige Lieferverträge mit asiatischen Kunden. Bleiben also die USA. Sollte kein Gas mehr durch die Pipelines aus Russland fließen, dürften sie wichtigster Importeur für Erdgas nach Europa werden, mit einem Anteil von 40%. LNG wird also der große Hoffnungsträger für die Gasversorgung. Erin Cham.
In allen Szenarien erfolgt ein deutlicher Ausbau der Verflüssigungskapazitäten bis zum Jahr 2030. Wir sehen, dass bis 2030 laut unseren Modellergebnissen die weltweit installierte Verflüssigungskapazität könnte um mehr als 2/3 wachsen und mehr als 1/3 davon entsteht dann sogar in den USA.
Das aber hat noch einen großen Haken. Darauf weist Tim Kehler hin. Er ist Vorstand des Branchenverbands Zukunft Gas.
Die amerikanischen, aber auch die anderen Akteure erwarten von der Europäischen Union, von Deutschland, langfristige, stabile Signale. Bislang hören wir aus dem Markt, wenn wir mit internationalen Akteuren sprechen, dass hier immer noch die Botschaften zu schwach sind, was die Langfristperspektiven anbetrifft. Deswegen sind viele US-Projekte, die große Potenziale für Export auch bieten, weiterhin noch nicht in der finalen Entscheidung bezüglich einer Investition. Hier könnte ein klares und entschlossenes und langfristiges Schaffen von Perspektiven dann auch eine schnelle Investition auslösen.
Denn LNG-Anlagen aufzubauen dauert lange. Und es sei 10-mal so teuer wie der Aufbau von Regasifizierungsanlagen, der dann in Europa nötig sei, sagt Kehler. Doch den Europäern dürfte es wohl aus Gründen des Klimaschutzes schwerfallen, sich langfristig zu binden.
Brigitte Scholtes über die Entwicklung der Gasmärkte bis 2030. Erstmals in diesem Jahr sind im August die Steuereinnahmen von Bund und Ländern nicht mehr gestiegen, wie das Bundesfinanzministerium in seinem Monatsbericht mitteilte. Ergänzt durch den Hinweis, dass sich der Konjunkturausblick für das zweite Halbjahr 2022 deutlich verschlechtert habe, unter anderem wegen der außerordentlich hohen Energiepreise. Und in das gleiche Horn geblasen haben heute auch die Chefvolkswirte der privaten Banken bei ihrem Konjunkturausblick. Mehr dazu von Anja Dobrydinsky.
Um 1,3% wird die deutsche Wirtschaftsleistung im kommenden Jahr wohl zurückgehen. Das sagen die Chefvolkswirte der Privatbanken voraus. Diese Rezession wird vor allem in den kalten Monaten stattfinden und das gesamte Wirtschaftswachstum dieses Jahres wieder zunichte machen. Die Inflation bleibt weiter hoch, im Jahr 2023 wahrscheinlich bei knapp 6%. Das ist weniger als in diesem Jahr mit dem Schnitt 8,3%, aber immer noch sehr hoch, sagt Holger Schmieding, der Vorsitzende der Chefvolkswirtriege.
Die Inflation hat den Höhepunkt wohl noch nicht erreicht. Wir müssen uns wohl darauf einstellen, dass in den kommenden Monatszahlen erst noch mal etwas höhere Zahlen stehen und dass dann auch im Verlauf des kommenden Jahres der Rückgang der Inflation Zeit brauchen wird.
Erst für 2024 erwarten die Banker eine Normalisierung auf 2%. Die Gründe für diese wirtschaftliche Entwicklung liegen auf der Hand. Die durch den Krieg stark gestiegenen Energiepreise haben zu einem enormen Kostenschub für die Unternehmen geführt. Die hohe Inflation wiederum hat die Kaufkraft der Verbraucher deutlich geschmälert. Auch Corona ist noch zu spüren, vor allem in China, wo es weiter Lockdowns gibt. Und auch das Lieferkettenproblem ist nicht gelöst, stellt Schmieding fest.
Die Pandemie wirkt noch nach, gerade in China. Lieferketten, da entspannt sich das ein oder andere zum Glück, aber es ist noch nicht so, dass Unternehmen all das bekommen, was sie gerne hätten, was sie brauchen würden, um den Auftragsüberhang abzuarbeiten.
Auf lange Sicht könnten die hohen Energiepreise sogar zu einem strukturellen Problem werden, schätzt Schmieding.
Es kann durchaus sein, dass Teile der Energie und gerade der gasintensiven Industrie in die USA vor allen Dingen abwandern, weil dort wohl auf absehbare Zeit Erdgas wesentlich weniger teuer sein wird als in Europa.
In Deutschland sind die Auswirkungen des Kriegs stärker zu spüren als in manch anderen europäischen Ländern. Das habe zum einen mit der geografischen Nähe zum Kriegsgebiet zu tun, so Holger Schmieding von den privaten Banken.
Wir sind aber auch mit unserem hohen Anteil der Industrie an der gesamtwirtschaftlichen Wertschöpfung eben besonders stark in den Bereichen, die jetzt relativ stark leiden werden.
Als Folge geht der Außenhandel zurück und mit Investitionen sind die Firmen vorsichtig. Der Bankenverband gibt aber auch zu bedenken, dass keine Rezession ewig dauert. Für den nächsten Sommer, wenn deutlich weniger Gas verbraucht wird, rechnet er wieder mit einem Aufschwung.
Anja Dobrodinsky über den Konjunkturausblick des Bundesverbandes Deutscher Banken. Um die Konjunktur anzukurbeln, ist unter anderem der Ausbau der Digitalisierung in Deutschland wichtig, was grundsätzlich auch die Bundesregierung so sieht. Deshalb hat sie eine neue Digitalstrategie beschlossen, mit Punkten wie unter anderem eine digitale Verwaltung. Und all das soll bis 2025 geschehen, mit dem Ziel, in Europa unter die Top 10 zu kommen, so Digitalminister Volker Wissing. Was für eine Wirtschaftsnation wie Deutschland nicht gerade ein ambitioniertes Ziel sei, so die Kritik. Und es gab im Bundestag heute weitere Kritik an dieser Strategie. Die Debatte hat für uns Johannes Kuhn verfolgt.
Im Frühsommer hatte Verkehrs- und Digitalminister Volker Wissing die Strategie zum Ausbau der Datennetze vorgelegt. Ende August veröffentlichte dann die Bundesregierung unter seiner Federführung ihre digitale Gesamtstrategie. Zum Auftakt der dazugehörigen Bundestagsdebatte baut Wissing gleich vor und sagt an die Unionsfraktion gerichtet:
Das, was wir übernommen haben von der Vorgängerregierung im Bereich der Digitalisierung, kann sich nicht sehen lassen.
Das soll sich nun ändern. Bis 2025 soll die Hälfte aller Haushalte in Deutschland mit Glasfaser versorgt sein. Bis 2026 sollen die letzten Funklöcher verschwinden, so der Plan der Ampelregierung. 80% der gesetzlich Krankenversicherten sollen dann die elektronische Patientenakte nutzen, um nur eines von vielen Projekten zu nennen. Vor allem aber werde die Verwaltung endlich digitaler, so Wissings Versprechen.
Den Personalausweis beantragen, einen neuen Wohnort mitteilen oder ein neues Unternehmen anmelden, das alles muss künftig in wenigen Minuten vom Sofa aus quasi von zu Hause aus erledigt werden können. Daher sollen bis 2025 Personalausweis und Führerschein digital auch auf dem Smartphone sein.
Die Opposition kritisiert die Pläne als ambitionslos, das Versprechen der Bundesregierung, sich an den Ergebnissen messen zu lassen, als weitestgehend uneingelöst.
Die Strategie ist keine wirkliche Strategie. Bei jeder Unternehmensstrategie finden Sie Meilensteine, Etappenzielen und Kennzahlen und können danach auch steuern.
Bilanziert Unionsfraktionsvize Nadine Schön.
Bei der Landwirtschaft wollen Sie sich daran messen lassen, dass die Anwendung digitaler Technologien in der Landwirtschaft zugenommen hat. Ja, um wie viel denn? Sie sagen nicht, wie viel Fachkräfte wir mehr wollen. Sie sagen nicht, wie viel mehr Frauen wir in den Digitalberufen haben wollen. Sie sagen nicht, wie viel Unicorns wir in unserem Land brauchen, damit Sie das als Erfolg deklarieren.
Die AfD wiederum spricht von einem unzusammenhängenden Potpourri. Dass sich Wissing beim Breitbandausbau vorwiegend auf Investitionsversprechen der Wirtschaft verlässt, kritisiert wiederum Linksfraktionsdigitalpolitikerin Anke Domscheit-Berg.
Der Markt soll alles richten, auch wenn genau dieser Markt aus Deutschland ein Land des lahmen Internets und der Funklöcher gemacht hat. Und laut der Gigabit-Strategie, Minister Wissing, führte die bisherige Regulierung zu einem funktionierenden Infrastruktur- und Dienstewettbewerb. Ich lade Sie sehr gern mal in die Ostprignitz ein, da stehen nämlich Funklöcher im Wettbewerb miteinander und nicht Diensteanbieter.
Aus den Reihen von SPD und Grünen bekommt Wissing Unterstützung. Die Digitalstrategie sei eine gute Grundlage. Die Sozialdemokraten fordern aber, endlich das angekündigte Digitalbudget für besonders wichtige Projekte zu vereinbaren. Und die Grünen lassen in Gestalt der Netzpolitikerin Miss Bakan durchblicken, dass sie den Koalitionsvertrag für ein besseres Kursbuch als die Digitalstrategie halten.
Eigentlich steht im Koalitionsvertrag auch schon alles, oder zumindest fast alles, was wir für richtig halten. Aber gut, wenn wir jetzt eine Digitalstrategie brauchen, damit sich Deutschland von seinen Faxgeräten verabschiedet, dann sei dem ebenso.
Wissing hatte davon gesprochen, in vielen Punkten erst am Anfang zu stehen und damit die zögerliche Digitalisierungspolitik der Vorgängerregierungen kritisiert. Klar ist, spätestens ab heute ist der Verweis auf das Gestern für die Ampelregierung keine Option mehr.
Johannes Kuhn über die Bundestagsdebatte über die Digitalstrategie der Bundesregierung. Elektrobusse sind im öffentlichen Personennahverkehr in vielen Städten inzwischen ein gewohntes Bild. Eher selten zu sehen sind dagegen bisher Wasserstoffbusse. Auf der Bahntechnikmesse InnoTrans, die derzeit in Berlin stattfindet, hat der Skoda-Konzern ein neues Modell präsentiert, das zur neuen Generation zählt, weshalb Franziska Ritter sich das mal hat zeigen lassen.
Der tschechische Automobilhersteller Skoda hat auf der Verkehrstechnikmesse InnoTrans seinen neuen Wasserstoffbus präsentiert. Im Gegensatz zu Verbrennungsmotoren produziert er kein klimaschädliches CO2. 3 Türen, Platz für bis zu 85 Fahrgäste. Auf den ersten Blick sieht das tiefblaue Fahrzeug wie ein herkömmlicher Bus aus. Doch hinter der Tankklappe verbirgt sich ein Ventil.
Die Ladung oder Füllung ist wirklich sehr einfach oder sehr ähnlich zu der, wie sind wir heute gewöhnt auf den normalen Dieselfahrzeugen oder Benzin.
Erklärt Projektmanager Jan Schizek. Nach Angaben des Herstellers kommt der Bus mit einer Füllung bis zu 350 Kilometer weit. Sehr viel weiter als Elektrobusse. Die Tanks für den Wasserstoff sitzen in der Decke. Skoda nutzt Brennstoffzellen eines kanadischen Herstellers. Sie erzeugen bis zu 72 Kilowatt elektrische Leistung, die in den Batterien gespeichert wird und den Motor antreibt. Bei dem Prozess entsteht Wärme, die im Winter genutzt wird, um den Bus zu beheizen.
Ansonsten, der Fahrgast erkennt gar nicht, ob er in Wasserstoff- oder Elektrobus fährt, da die Geräusche sind die gleichen, beziehungsweise sind fast keine Geräusche.
Das Unternehmen, das zum VW-Konzern gehört, produziert das Fahrzeug in seinem Werk im böhmischen Pilsen. Die Nachfrage nach Wasserstoffbussen wächst, spätestens seit Russland einen Krieg in der Ukraine angezettelt hat und die Energiepreise auf ein Rekordniveau gestiegen sind. Neben Skoda haben auch andere Hersteller eigene Wasserstoffbusse auf den Markt gebracht. Skoda-Managerin Tanja Altmann erklärt, wo die Technologie punktet.
Fakt ist, dass verschiedene Kunden den Wasserstoffbus eher im Intercity-Bereich einsetzen wollen, weil er 350 Kilometer am Tag fahren kann. Er muss nicht unterwegs gestoppt werden, um getankt zu werden. Der Tankvorgang dauert wirklich genauso lange, zwischen 5 und 10 Minuten wie bei einem Dieselbus. Und gibt natürlich auch dem Kunden die Flexibilität.
Damit die Technologie tatsächlich keine schädlichen Emissionen verursacht, braucht es allerdings grünen Wasserstoff aus regenerativen Quellen. Und daran hapert es vielerorts noch.
Franziska Ritter von der Bahntechnikmesse InnoTrans. Weltweit drehen die Notenbanken an der Zinsschraube überwiegend mit dem Ziel, die Geldentwertung, die Inflation zu bekämpfen. So hat heute beispielsweise die Schweizerische Zentralbank ihren Leitzins so stark angehoben wie noch nie in ihrer Geschichte. Die Bank erhöhte den Zins heute von minus 0,25% auf 0,5%, also um 0,75 Prozentpunkte. Um genau diese Höhe hatte gestern Abend auch erneut die US-Notenbank den Leitzins erhöht. Aber hilft das überhaupt, um die Inflation einzudämmen? Konstantin Röse ist dieser Frage nachgegangen.
In Schweden ein ganzer Prozentpunkt, in Großbritannien ein halber, in Norwegen ein Viertelprozentpunkt. Fast überall drehen Notenbanken in diesen Tagen an der Zinsschraube. Die meisten haben dabei ein Ziel, die hohe Inflation bekämpfen. Doch je größer ein Zinsschritt, desto höher auch die Gefahr, dass das Wirtschaftswachstum einen Dämpfer bekommt. Menschen konsumieren weniger, Unternehmen halten sich mit Investitionen zurück, weil Kredite teurer werden. Der Chef der US-Notenbank Fed, Jerome Powell, kennt diese Probleme. Er wünscht sich, es gäbe einen schmerzlosen Weg, doch den gibt es nicht.
I wish there were a painless way to do that. There isn't.
Die Bekämpfung der Teuerung ist in den meisten Ländern ein Balanceakt. Das Besondere dabei, die Ursachen für die steigenden Preise sind nicht überall gleich. Hier bei uns in Deutschland sind es die hohen Energiepreise, die die Inflation nach oben treiben. Die Amerikaner haben ganz andere Sorgen. Öl und Gas sind so reichlich vorhanden, dass sie ihren Bedarf mit eigenen Ressourcen decken könnten. Ihr Problem ist die hohe Nachfrage nach Produkten und Dienstleistungen. Der Bedarf ist so groß, deshalb steigen die Preise, erklärt Chefökonom Michael Heise von HQ Trust.
Das bedeutet, dass eben Zinssteigerungen auch der Notenbank stärker durchwirken auf die Inflation und das Inflationstempo deutlich schneller bremsen können, als das möglicherweise hier in Europa der Fall ist.
Ein Patentrezept gegen hohe Inflationsraten gibt es aber nicht. Zu verschieden ist die Ausgangslage in jedem Land. Warum viele Notenbanken jetzt aber mit hohen Zinsschritten reagieren, hat einen weiteren Grund, sagt Chris-Oliver Schickentanz, Chefanlagestratege von Capitell.
Ich glaube, die Notenbanken haben in Summe zu lange gezögert und gezaudert und dadurch müssen sie jetzt, um der Inflation Herr zu werden, tatsächlich sehr, sehr entschlossen handeln.
Die Lage ist kompliziert und die nun simultane Straffung der Geldpolitik provoziert auch neue Probleme, warnt die Weltbank. Sie fürchtet, dass die Welt einer globalen Rezession und einer Abfolge von Finanzkrisen in Schwellen- und Entwicklungsländern entgegensteuert. Es bleibt für Notenbanken ein Abwägen und ein Spiel auf Zeit, sagt Chefvolkswirt Ulrich Kater von der DK Bank.
Deswegen ist Geduld bei der Inflationsbekämpfung notwendig. Es dauert 1-2 Jahre und das bedeutet, dass eben diese Zinsen, die jetzt zurückgekommen sind, eben auch bleiben werden und bleiben müssen.
Denn auf Knopfdruck geht die Inflation nicht sofort zurück. In Europa liegt der Leitzins aktuell bei 1,25%, in Großbritannien künftig bei 2,25%, in den USA bei bis zu 3,25%.
Einschätzungen und Reaktionen auf die Leitzinsänderungen der Notenbanken von Konstantin Röse. Und was uns jetzt noch fehlt, das sind die Reaktionen der Aktienanleger und der Devisenhändler auf die diversen Schritte heute. Dazu kommen wir jetzt mit Jan Plate, der für uns das Geschehen an der Börse heute beobachtet hat. Herr Plate, Leitzinsänderungen wirken sich ja meist umgehend auf die Währungen aus. Beginnen wir also mal mit dem Blick auf den Devisenmarkt. Was sehen wir hier an Bewegungen?
Also zunächst mal die für uns ganz wichtige Währung, das ist der Euro, der allerdings schwach bleibt. Der Euro notiert nur bei 98 US-Cent 19. Dann die Schweizerische Nationalbank, die hat ihren Leitzins um 0,75% angehoben. Nur der Schweizer Franken kann gegenüber dem Dollar 1,5% zulegen. Die britische Notenbank hat die Zinsen nur um 0,5% erhöht. Der große Sprung bleibt aus. Das hat das britische Pfund zunächst belastet. Jetzt notiert es kaum verändert gegenüber gestern Nacht. Mittag und noch die türkische Notenbank, die hat die Zinsen sogar weiter gesenkt, trotz einer sehr, sehr hohen Inflation. Und die türkische Lira, die bleibt unter Druck nahe des Rekordtiefs.
Soweit also die Reaktion der Devisenhändler. Steigende Leitzinsen werden oft als etwas überspitzt formuliert Gift für den Aktienmarkt gesehen. Ist das heute auch zu beobachten?
Das können wir relativ kurz machen. Ja, das ist auch heute zu beobachten. Höhere Zinsen belasten. Der DAX verliert etwas mehr als 1,5% auf jetzt 12.545 Punkte.
Und wie reagieren deutsche Staatsanleihen und auch das Gold auf die vielen geldpolitischen Meldungen des Tages?
Also die durchschnittliche Rendite von deutschen Staatsanleihen, die steigt auf 1,80% und der Goldpreis, der steht kaum verändert im Vergleich zu gestern Nachmittag. Der Goldpreis notiert bei rund 1.672 Dollar.
Nachdem gestern verkündet wurde, dass der Energiekonzern Uniper verstaatlicht werden soll, ging der Aktienkurs des Konzerns auf Talfahrt. Die Entwicklung heute?
Die Aktie war auch erst wieder schwach gestartet, aber jetzt hat sie ins Plus gedreht. Die Aktien von Uniper, sie steigen um rund 6%.
Die Teilmobilmachung in Russland stößt politisch in den meisten Fällen auf Ablehnung und Unverständnis. Wie aber sieht es wirtschaftlich aus, wie beispielsweise bei den Rüstungskonzernen?
Also zum einen ist ja da der Münchner Rüstungselektronikhersteller Hensoldt oder zum anderen wäre da Rheinmetall. Für beide Aktien geht es heute aber sogar etwas nach unten. Durchschnittlich verbilligen sich die beiden Papiere um 1,5%. Es bleibt aber zur Einordnung festzuhalten, Anteilsscheine von Hensoldt haben seit Jahresanfang gut 70% zugelegt, die von Rheinmetall sogar um mehr als 90%.
Und dass Interviewäußerungen auch Aktienkurse beeinflussen können, ist keine neue Erkenntnis und hat sich heute wieder im Fall des Konzerns Salzgitter bestätigt. Was genau war da los?
Ja, der Firmenchef, der warnt in einem Interview mit dem Handelsblatt vor weiter steigenden Energiepreisen. Diese Kosten würden bereits jetzt die Gewinne dämpfen. Von Börsenhändlern heißt es, solche Aussagen seien zwar nicht wirklich überraschend, aber sie drücken halt doch auf die Stimmung. Salzgitter-Aktien verbilligen sich um mehr als 2%.
Jan Plate über den heutigen Handelstag an der Börse. Meine Kollegin Maja Elmenreich begrüßt Sie dann gleich hier im Deutschlandfunk zur Sendung Kultur heute. Unter anderem mit einem Gespräch über den Film Peter von Kant, der ins Kino kommt. Und mit diesem Programmhinweis geht die Sendung Wirtschaft und Gesellschaft zu Ende. Durch die Sendung begleitete sie Günter Hetzke.